ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Wie schön, dass ihr dabei seid an diesem sonnigen XY-Tag, weil wir wissen ja gar nicht, wann ihr das hört.
Nee,
das
aber
ist ja immer das Dilemma.
Das ist schon, wir fangen an und du schwindelst.
Nein,
weil
ich
gucke gerade aus dem Fenster, heute ist Dienstag, es ist 11.22 Uhr und da draußen ist graue Suppe.
Man könnte sagen Kackwetter.
Ja, Kackwetter.
Das würden wir hier nicht sagen in diesem Podcast, aber es würde es treffen. Aber es könnte ja sein und deshalb habe ich die andere Formulierung gewählt, dass ihr das vielleicht am kommenden den Dienstag hört und dann ist, da ist wahnsinnig schönes Wetter. Wäre ja denkbar.
Das ist durchaus denkbar, aber trotzdem sollten wir nicht schwindeln
wir
in diesem
schwindeln.
Podcast.
Das ist, weil wir sind die ehrlichen zwei.
Ja.
Das muss man schon ganz klar sagen. Es ist, wir zeichnen diese Woche ein bisschen früher auf, am Dienstag und die Bundestagswahl ist gerade eben erst gelaufen. Du warst natürlich wählen.
Ich war, ja klar.
Ich war auch wählen. Wir hatten ja eine enorme Wahlbeteiligung in Deutschland. Das fand ich auch wirklich ein gutes Zeichen. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, das ist gut. Das Ergebnis ist, ja, mein Gott, so
also,
ist es halt.
Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die Demoskopen, weil normalerweise in den letzten Jahren waren die ja doch
lagen
öfter mal daneben.
Ja.
Und diesmal haben sie, obwohl es ja eine Unschärfe gab, es hieß ja vorher, es seien noch so viele unentschlossen und so, aber das Ergebnis deckt sich ja doch ziemlich genau mit
dem, Vorhersagen,
was kurz vorher
ja.
prognostiziert worden war.
Ja. Ich habe richtig gewählt.
Ja, ich auch. Also wir zwei haben richtig gewählt. Bei den anderen bin ich mir nicht
ich
so sicher.
Ich auch nicht.
Es gibt hier in der Nähe von Baden-Baden gibt es ein kleines Örtchen in der Rheinebene. Das ist in der Nähe vom Baden Airport, heißt Hügelsheim, obwohl da nirgendwo ein Hügel ist.
Ja.
Also schon dieser Name.
Flachheim wäre besser.
Und zwar unglaublich Sauflachheim wäre eigentlich der richtige Name, weil Hügel gibt es da nicht. Und in Hügelsheim ist auch da der Flughafen in der Nähe. Das war ja früher ein kanadischer Airport, also von den Alliierten. Da waren kanadische Militärs. Und Hügelsheim hat deswegen auch einen Ortsteil, der heißt Kleinkanada. Kennst du?
Ja,
ne?
Klar, logisch.
Das sind so, sieht so ein bisschen aus, wie so kasernenmäßig angeordnet. Sind so 50er-Jahre-Häuser, ein bisschen schmucklos.
So wie es in Kanada halt aussieht.
Ja,
Bären überall.
Ja, genau, überall Bären. Man muss wahnsinnig aufpassen. Ja, das ist wahr. Und ich komme nur deshalb drauf, wegen der Wahl, weil die Wahlbezirke wurden ja einzeln ausgezählt und dann kann man ja so gucken, wer hat wie gewählt.
Ja.
Jetzt frage ich dich, wie hoch war der Stimmenanteil für die AfD in Hügelsheim Kleinkanada? Also in diesem Anteil Kleinkanada.
Jetzt müsste ich wissen, welche Menschen leben in Kleinkanada?
Keine Kanadier, weil die sind schon vor x Jahren abgezogen.
Gut, dann.
Die sind alle in Kanada.
Ja,
aber die Frage ist natürlich richtig, wer lebt da? Das löse ich aber erst später auf. Ja.
Wenn du so fragst, dann sage ich, die Linken.
Die Linken, meinst du, haben was? Nee, Moment, ich habe ja gefragt, welchen Anteil hat die AfD?
Ach so.
Das war die Frage. Also es lohnt sich schon zuzuhören. Es lohnt sich schon manchmal zuzuhören, wenn jemand eine Frage
welchen
stellt.
Welchen Anteil hat die AfD
ja.
da?
Man muss dich ein bisschen in Schutz nehmen, weil du bist jetzt so durch diese ganzen Politiker-Interviews, antwortest du natürlich nicht auf Fragen, die eben gestellt
wird.
Man ist das so gewöhnt die letzten Wochen.
Also im Osten hatten sie 40%.
Ja, genau. Aber wie ist es in Hügelsheim,
in
Kleinkanada?
30.
30% sagst du in Hügelsheim, Kleinkanada. Also insgesamt in Hügelsheim waren es 39% für die AfD.
Ja.
Aber und das kommt nur deshalb, diese hohe Quote, weil dieser Ortsteil Kleinkanada 70% AfD hat. 70%.
Okay.
Da fiel ich auch echt vom Glauben ab. Und jetzt habe ich eben genau die Frage gestellt wie du. Was sind das dann für Menschen? Und das sind wohl überwiegend so Spätaussiedler. Also so, was weiß ich, die aus dem Osten kamen, also deutsche Vorfahren und die dann Russlanddeutsche oder wie auch immer. Und die haben sich dort niedergelassen, weil das ist jetzt kein Ghetto, aber es ist auch keine besonders edle Wohngegend. Da hatten die halt
aber
die Chance, irgendwie günstig an Wohnraum zu kommen. Wie
das
auch
ist
immer.
Derselbe Effekt wie in Amerika.
Genau.
Die Mexikaner, die schon lange in Amerika sind, haben Trump gewählt, weil sie nicht wollen, dass aus Mexiko
und
jemand
ist,
nachkommt.
Hier ist der Grund genau derselbe. Angst vor Überfremdung, wie auch immer. Dabei sind sie selber zugereist. Das ist schon ein Kuriosum irgendwie.
Ja.
Aber das ist schon eine Zahl, wow, da muss man erstmal schlucken.
70%. Ich werde in Zukunft, ich fahre da mit dem Rad öfter durch, da rumfahren.
Genau,
ich werde daran denken.
Ja, wirst du daran denken.
Und
es passt so überhaupt nicht zusammen, weil du hast so Toronto Road heißen die Straßen, Calgary Avenue und wer weiß was alles. Und,
es ist 70% schon, ist stramm.
Finde ich schon auch. Ja.
Ansonsten müssen die Politiker mit diesem Wahlergebnis umgehen und zwar schnell, finde ich.
Ja, eben. Das ist mal das Wichtigste.
Ja.
Ich glaube, wenn wir, egal wozu man neigt oder welcher politischen Couleur, wir haben alle keinen Bock mehr auf endlose Streitereien.
Macht
was, bitte, einigt euch, guckt, dass irgendwas passiert. Ja. Finde ich schon auch.
Ja.
So, ansonsten war ich ja auch im Wahllokal, Wahlhelfer, und das ist ja und? Auch Gottes großer Tiergarten. Und dann denke ich immer, da kommen ja Menschen rein und man muss das als Demokrat ja auch so hinnehmen. Die haben genauso eine Stimme, beziehungsweise in diesem Fall Erst- und Zweitstimme, wie ich oder wie du.
Ja.
Oder wie unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es ist aber schon so, dass da, wie viel waren es an diesem Vormittag? Ich glaube, allein 6 oder 7 Leute, die zu mir kamen und fragten, was muss ich denn da machen?
Und
wo kann ich denn hier was ankreuzen? Und dann sagte ich, also Sie haben hier in dieser Spalte, in der schwarzen Spalte, das sind die Erststimmen, da können Sie ein Kreuz machen und Sie können in der anderen Spalte,
die Zweitstimme
ankreuzen. Ah ja. Ja, und kann ich auch bei beiden dasselbe, da sage ich, ich darf Ihnen das eigentlich hier am Tisch gar nicht sagen. Laut Wahlgesetz müsste ich sogar mit Ihnen in eine Wahlkabine gehen. Das ist schon Wahnsinn. Also Menschen, und ich rede jetzt nicht von, klar, es gibt ja Menschen, die sind dann ab einem gewissen Alter auch mit was überfordert oder wie auch immer. Nee, die hatten sich einfach, das war, weiß ich nicht, Ende 30 oder irgendwas.
Vielleicht zum ersten Mal zur Wahl gegangen.
Null damit beschäftigt irgendwie.
Ja, vielleicht zum ersten Mal, was ich schon merkwürdig finde, man sollte wählen gehen, weil das ist ja die einzige Chance, die man als Bürger hat.
Ja, ja. Also ich sage mal, das ist ja immer, ich denke da immer, Gottes großer Tiergarten ist durchaus variantenreich. Was da so alles reinkommt, ist schon mehr als spannend.
Ich habe auf der Fahrt hierher, habe ich mir das Debüt-Solo-Album von Marshall Allen angehört.
Marshall Allen, ein Nachwuchskünstler offensichtlich, wenn es ein Debüt-Solo-Album ist.
Nein.
Wie?
Der wird im Mai 101.
Gut, dann ist es schwer, von einem Nachwuchskünstler zu sprechen. Aber es ist sein erstes Solo-Album.
Genau, ich hab das gelesen, Solo-Debüt-Album von einem 100-Jährigen, und ich habe noch nie von Marshall Allen gehört, und dann habe ich mir gedacht, das musst du ja anhören. Der spielt großartig Saxophon.
Also ich wollte gerade sagen, in welcher Musikrichtung kann man so alt werden? Jazz natürlich.
Ist Jazz, ja.
Es gibt viele alte Jazzer, die auch nach wie vor auf der Höhe ihres Könnens sind.
Ja, und er ist künstlerischer Leiter des Sun Ra Orchestras.
Da habe ich nichts dagegen.
Da habe ich auch noch nie was davon gehört.
Ja, genau.
Aber ich finde es so spannend. Und die Musik ist, da ist dieses, da habe ich keinen Zugang zu, wenn drei Instrumente sich gegenseitig hoch. Ich sage das Wort nicht.
Ist es Free Jazz?
Teilweise. Ja. Und dann ist es wieder, dann klingt es wieder wie Big Band, dann klingt es wie Afro-Sound, dann singt Nene Cherry mal. Ja. Das ist echt interessant zu hören, und es ist faszinierend. Die sind auf Tour.
Aha.
Marshall Allen
kommt
nach Mannheim irgendwann demnächst.
Na gut, wenn der noch fit ist. Ich meine, wir beide waren wir da nicht zusammen drin? Weiß ich gar nicht. Bei Dave Brubeck
waren wir zusammen.
Da war der auch schon über 80.
Ja.
Und ich fand, die waren ja so gut.
Ja,
also das war auch er. Das ist ja auch schön, dass es einfach Gattungen gibt oder Genres gibt, wo du einfach auch in dem Alter noch immer nicht nur aus nostalgischen Gründen dann irgendwie sagst, oh, den gucke ich mir nochmal an, sondern wo es wirklich auch gut ist.
Ja, und das ist gut. Das ist und die müssen ja auch nicht, die können sich hinsetzen und dann spielen die. Nicht wie eine Rockband, die,
klar.
Doppelter Salto, was auch immer, sondern die gehen raus und sagen Hi und dann geht's los.
Nebel, Brumm, Willi Wall, Leinwände,
brauchen die alles
wer weiß
nicht.
Was alles, 34
sehr
LKW,
stark.
Sehr stark, sehr gut.
Nee.
Ja. Ist ja mal ein Tipp.
Ist ein Tipp.
Kann man ja nicht sagen. Unter den vielen Serien, die ich angefangen habe, natürlich immer bei Freunden, weil das war dann immer irgendwie bei irgendwelchen Streamingdiensten und ich selber schaue sowas ja nicht. Ist mir als einzige, weil wir ja auch immer Tipps geben, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Call My Agent. Ist ganz nett. Französische Serie. Und es geht um so eine Künstleragentur. Also die große Stars vermittelt für Dreharbeiten, wie auch immer. Also jeder Schauspieler, jede Schauspielerin hat ja einen Agenten. Die kümmert sich um Verträge mit den Filmproduktionsfirmen etc. Und das ist die erste Viertelstunde, dachte ich, weiß ich nicht, ob ich dabei bleibe. Und dann ist es aber so, also wir sind dauernd, meine Frau und ich sind irgendwie immer daran hängen geblieben, weil die machen das, die Franzosen machen eins schön, die haben richtige Stars. Und diese Stars spielen sich auch selber und nehmen sich auch auf die Schippe.
Ah,
da kommt halt dann Isabelle Huppert und die hat wieder 4 Verträge zu viel unterschrieben und muss an 3 Drehorten gleichzeitig sein und diese Agenten müssen das irgendwie retten oder sowas und so. Und das ist echt schön, also auch mit ihren Marotten, und das ist eine empfehlenswerte Serie, finde ich sehr, sehr schön.
Ich habe mir angeguckt, das ist jetzt nicht so schön, Wild Country.
Ja.
Ist auch bei Netflix. Ich habe es auch beim Freund geguckt.
Na klar.
Und da geht es um Bhagwan und das ist Yassin. Ja, genau. Das sind 5 Teile. Und,
die dann umgezogen sind nach Oregon. Oregon.
Mhm. Also es fängt an in Indien und mhm. Fokussiert sich aber dann auf die Zeit in Oregon und wie sich diese Sekte, denn es war eine Sekte, kann man nicht anders sagen, wie sich die entwickeln, wie sie militant werden, natürlich auch auf Druck von außen, was auch immer. Und ich fand es ziemlich gut und habe dann aber einen Artikel gelesen über einen anderen Film, der sich damit beschäftigt, der heißt Children of the Cult. Mhm. Und da geht es um die Kinder dieser Senyasin, die in Indien waren und in Oregon. Und da möchte ich kurz was vorlesen. Mhm. Also Sheila, das war die Assistentin von ihm.
Klar.
Und Sagam ist eine in diesem Film, die diesen Film trägt. Mhm. Und es geht darum, dass Sheila gesagt hat, sie möchte Listen der Erwachsenen, mit denen die Kinder bislang geschlafen hatten. Und da war sie 14 Jahre alt. Und erst als sie ihre Liste schrieb, sagt Sagam, sei er bewusst geworden, wie viele da schon gewesen seien. Ich kam auf 50 erwachsene Männer. Mhm. Auf Nachfrage wiederholte sie 50. Die Mädchen verglichen ihre Listen. Eine Freundin hatte 70, eine andere brachte es auf 150 Männer.
Ist ja widerlich.
Es fing mit 7 Jahren an, da wurde sie zu Oralsex gezwungen. Was mit den Listen geschah, das kommt jetzt noch.
Ja.
Von meiner Lieblingszeitung der SZ ist dieser Artikel. Die Frauen, die damals auf der Ranch waren, erzählen alle die gleiche Geschichte. Sheila habe die Listen einsammeln lassen und sodann die darauf genannten Männer und Frauen zu sich einberufen. Sheila befahl ihnen dann aber nicht, lass das, sondern stattdessen sagte sie, seid diskret. Die Ranch sollte wohl keine Probleme haben.
Ekelerregend. Und diese Muster sind ja immer dieselben.
Gruselig. Also,
ich war ja mal auf La Gomera in so einem, das ist sehr, sehr hübsch, muss man sagen. Das heißt El Cabrito. Das ist eine frühere Bananenplantage. Und die hatte der österreichische Künstler Otto Mühl damals als Kommune gegründet.
Ja.
Er hatte da so Kommunarden. Und die Geschichten gleichen sich dann immer. Letztlich ist das Ganze, weil er wollte dann auch so eine Kommune, weißt du, dieses Stichwort freie Liebe.
Ja.
Für wen ist das frei?
Ja.
Ne? Für ein paar wenige, die dann andere ausbeuten, missbrauchen und wer weiß, was alles. Ich meine, man weiß ja nicht, ob das noch eine gängige Praxis irgendwo ist auf der Welt. Ausschließen kann man das nie. Aber das ist eine Zeit, die manche ja auch verklären irgendwie, so die 70er, 80er Jahre und freie Liebe und bla. Da sind unfassbar schlimme Dinge passiert.
Da gibt es nichts zum Verklären, meiner Meinung nach.
Ja, ja.
Und es gibt ja
das Schlimme ist, an mir hat Bhagwan auch Geld verdient, weil ich war früher in der Bhagwan-Disco in Köln. Das war eine der besten überhaupt und da ging man hin in den 80er Jahren. Und das tut mir natürlich heute weh, aber diese Sanyasins, die haben natürlich, klar, die waren erfolgreiche Unternehmer. Die hatten natürlich Kohle, sie mussten ja selber alles abgeben.
Und die sind es noch. Also ich hab versucht, diesen Film, der letztes Jahr im Oktober, glaube ich, in englischen Kinos lief, zu sehen, zu finden im Netz. Du findest nur den Trailer.
Aha,
wahrscheinlich gehen die rechtlich dagegen vor. Ich auf Osho.com. Osho ist der spätere Name Bhagwans. Ja, und da kannst du jetzt, das ist eine Art Club Med, spiritueller Art, ein Club Med für Meditation.
Okay,
da
kannst du immer noch hin.
Da wird eine Kohle gemacht, da werden Bücher verkauft. Das ist irre. Und sie schweigen das alles, was da war,
sie haben ja auch hier
war,
in Europa, ja auch zum Beispiel in Köln oder so, riesigen Immobilienbesitz gehabt. Wohnungen ohne Ende und so weiter. Ja, das ist schon eine irre Geschichte.
Fuidalbe.
Ja, widerlich. Das muss man schon sagen.
Ja.
Ich habe aber noch einen und dann ist auch gut mit den Tipps.
Ja.
In der ARD hier unten im Südwesten, groß plakatiert, ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland ist, ist eine SWR-Produktion. Und die ist wirklich ein so herausragendes Stück Fernsehen. Spuren heißt das Ganze.
Ja.
Miniserie, 4 Teile. Nina Kunzendorf spielt die Hauptrolle. Ich habe mir das angeguckt. Es geht um diese Fälle von 2 getöteten jungen Frauen im Südwesten, Ending, Nähe von Freiburg und so, war vor Jahren in den Schlagzeilen. Und das ist so unfassbar gut gemacht, so wenig reißerisch, wie sonst irgendwie Krimis sind, ganz sparsam auch gespielt und zeigt mit einer Akribie, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich nehme an echter Polizeiarbeit teil. Also was das für eine Sisyphus-Suche ist,
das ist
wie unaufgeregt das ist. Also ich kann das nur empfehlen, kann man streamen, ARD Mediathek, Spuren, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Stück Fernsehen. Unfassbar spannend, obwohl es so kleinteilig ist. Und mit geil. Brillanten Schauspielern.
Also hattest du mir schon gesagt, habe ich mir aufgeschrieben, bin ich noch nicht dazu gekommen, weil ich auch Mails lesen musste, die wir gekriegt haben.
Ja, wir haben viele Mails. Dafür übrigens vielen Dank, wir kriegen immer ganz, ganz viele Mails von euch. Es gibt so Themen, da ahnen wir vorher schon, dass es eine gewisse Response geben wird. Und das ist immer zum Beispiel, man muss nur das Wort Feuerwehr sagen.
Ja, wir haben.
Dann kommt in der Regel.
Wir haben über das Martinshorn gesprochen.
Ja, das übrigens, glaube ich, grammatikalisch korrekt Martinhorn heißt.
Nicht Martins?
Nee, soweit ich weiß nicht. Das hat eine Firma Martin erfunden. Das hat nichts mit dem heiligen Martin zu tun oder sowas. Das war jetzt aber nur eine kleine Klugscheißerei am Rande.
Der hat einen Feuerwehrmann geteilt.
Ja, genau. Genau, die Jacke von so einem Feuerwehrmann geteilt. Genau, ja. Und das ist also, die haben uns geschrieben, weil wir gesagt haben, müssen die wirklich in der Nacht, wenn gar kein Verkehr ist, müssen die dann trotzdem mit dem Martinshorn, sage ich jetzt auch umgangssprachlich, losfahren? Könnten die nicht einfach nur mit Blaulicht losfahren?
So, da hat uns Stefanie geschrieben, als langjähriges Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr kann ich euch sagen, dass es viele Gründe dafür gibt, auch nachts bei Alarmfahrten das Martinshorn einzuschalten. Mhm. Erstens natürlich, weil wir es können.
Genau, das haben wir ja vermutet. Ja. Sie machen es, weil sie es können.
Zweitens, wenn wir nachts aus dem Bett geschmissen werden, können es ruhig alle wissen.
Auch eine schöne Begründung. Ja, sehr gut.
Und um den ganzen jetzt etwas den Spaß rauszunehmen, drittens, weil wir es müssen. In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, unter welchen Bedingungen wir Sonder- und Wegrechte nutzen dürfen. Heißt aber auch, wenn ich das Martinshorn nicht einschalte und nur mit Blaulicht fahre und etwas passiert, bin ich als Fahrer persönlich dafür haftbar.
So ist es wohl. Und dahingehend haben wir auch die anderen Mails von anderen von der Feuerwehr bekommen. Es waren noch zwei weitere. Und da ist dieselbe Begründung drin. Ganz klar, der Fahrer oder die Fahrerin kann das aus Höflichkeit ausmachen oder aus Rücksichtnahme, ist dann aber dran, wenn was passiert. Deshalb würde ich natürlich, das kann ich dann auch verstehen, würde ich auch sagen, nee, also wenn ich dann haften muss dafür.
Absolut halt richtig. Schwierig, ne? Aber es gibt, also ich habe es in München erlebt und auch in anderen Großstädten, vor der Ampel Martinshorn ein, dann über die rote Ampel nachts, dann drüber und dann wieder aus.
Kann man schon machen.
Aber okay, Sie müssen es machen und um Gottes Willen, wir haben doch nichts gegen...
Du, ich war übrigens, um mal das Thema wieder zu wechseln, ich war auf der Kunstmesse am Wochenende. Ich war auf der Art Karlsruhe.
Jetzt kommt wieder irgend so ein Gepinsel.
Ich hatte eine VIP-Einladung.
Auf der Art Karlsruhe?
Ja, und ich konnte auf den VIP-Parkplatz fahren.
Was ist denn das für was ist denn da VIP auf der Art Karlsruhe?
Naja, weiß ich nicht. Ja, eben, dass du da parken kannst. Relativ nah am Eingang
gut.
Irgendwie. Und du kannst, glaube ich, da war ich aber gar nicht, es gibt am ersten Abend gibt's so ein Opening-Event.
Champagner.
Genau, da wirst du dann Champagner, das wüsste ich ehrlich gesagt. Also es gibt nein, ich war aber auch gar nicht da, darum geht's auch gar nicht. Es ist so, weil ich mal bei einer Galerie vor ein paar Jahren was gekauft habe und die laden dann natürlich bei Leuten, bei denen sie hoffen, dass die nochmal was kaufen, die laden die halt ein. Okay. Jede Galerie hat ein gewisses Kontingent an Einladungen, die sie verschicken kann. Da war ich also am Samstag und es war ganz schön, weil man ja immer so einen Einblick kriegt, irgendwie, was machen Leute, was pinseln die, sind auch viele Skulpturen und so. Und da war ich eben bei dieser Galerie, die mich eingeladen hat. Und von der habe ich vor vielen Jahren mal ein Bild gekauft. Das kennst du auch, das hängt bei uns im Esszimmer. Das sind im Prinzip zwei nackte Frauen, die nebeneinander stehen, aber so stilisiert ist so eine 70er-Jahre-Optik, dass man das nicht erkennt.
Geiles Bild.
Ja, aber viele stehen davor und erkennen diese Frauen nicht.
Aber du hattest es mir gesagt.
Ja, aber es ist eben so, das ist von Werner Berges, heißt der Mensch.
Ja?
Das war so das deutsche Pendant damals bei der Pop-Art, so zu Roy Lichtenstein, Andy Warhol und so weiter. Und da gab es natürlich sowas auch, gab es auch in Deutschland so Künstler, die sowas gemacht haben. Und er ist so der führende Vertreter gewesen, natürlich bei weitem, weit weg von diesen Preisen, die man für diesen ganzen Lichtenstein, Wesselman, Warhol-Kram zahlen muss und so. Und das habe ich eben vor ein paar Jahren erstanden. Und das finde ich immer lustig, wenn Freunde zu uns kommen, dann ist es immer wie so der Test. Erkennst du das, dass das zwei Frauen sind oder erkennst du es nicht? Manche gucken da seit Jahren drauf und sagen, ich sehe es nicht. So, und jetzt erzählte mir dieser Mensch von der Galerie, der erzählte, dass sie ein Bild verkauft haben vor zwei Jahren, das heißt Landscape, also Landschaft, auch von Werner Berges. Und es ist so eine hügelige Landschaft. Und der fand das total toll. Und das ist sogar ein richtig großes Format. Der hat das mit nach Hause genommen dann. Und der kam nach zwei Wochen total empört in diese Galerie gerannt mit diesem Riesenbild und hat gesagt, ich will das nicht. das ist ja eine nackte Frau. Weil er hatte das zu Hause hingehängt und da kamen Freunde von ihm und sagen, das war so ein älterer Herr, ja, und sagte, wieso hängt da eine nackte Frau bei dir an der Wand? Und er hatte das selber auch
nicht gesehen. Ah,
nicht
geil. Gesehen.
Ja, ja. Und da das Bild ja auch Landschaft heißt, Landscape, ja, heißt, ja, ist eine Hügellandschaft. Ja, also es war auch eine Hügellandschaft, ja, ja, so kann man das nicht anders sagen.
Je nach Frau,
aber diese Empörung, weil Freunde ihm sagten, was hängst du dir da so eine nackte Frau an die Wand? Ja. Und die Galerie hat es dann auch wirklich zurückgenommen.
Also ja, gut, wenn er das nicht gesehen hat, dann finde ich das fair.
Ja, das ist okay.
Wir haben noch eine sehr schöne Mail von Manfred bekommen. Wir hatten ja gesprochen über die Fans von Celtic Glasgow, die immer in der 67. Minute eines Spiels anfangen zu singen. Ein Song, der sich mit ihrem Europapokalgewinn 1967 in Lissabon beschäftigt.
Deshalb die 67. Minute ist so ein Bonnie Tyler Cover, was sie da singen. Ja, und was hat Manfred geschrieben?
Manfred hat geschrieben, entgegen eures Mottos der toleranten Zwei hat Michael letztens Bayer Leverkusen ja noch als Scheißverein bezeichnet.
Ja, das ist mir vermutlich so rausgerutscht. Ja.
Gut, er schreibt, sie wurden ja letztes Jahr Meister und dann war er am letzten Heimspieltag gegen Augsburg, war er im Stadion und es war abends 19.04 Uhr und das ist in Anlehnung an das Gründungsjahr, dann wurde es im Stadion mucksmäuschenstill.
Okay, sowas auch ist schön.
Auch die Augsburger Fans, mucksmäuschenstill. Und dann haben ganz viele Fotos von verstorbenen Angehörigen hochgehalten, die diesen Moment nicht mehr mitkriegen konnten, die Meisterschaft nicht mehr, das finde ich beeindruckend. Seine Geschichte geht noch weiter, weil eine Frau hat ihn gefragt, ob sie Plätze tauschen können. Und er hat gesagt, klar, logisch. Und die wollte den Platz tauschen, weil sie neben ihrem verstorbenen Mann sitzen wollte, der immer auf diesem Platz saß, in dieser um 19.04 Uhr. Das finde ich großartig.
Ja. Also da sieht man eben doch, weil viele können ja überhaupt nichts mit diesen ganzen Ritualen und mit Fußball generell nichts anfangen, aber es hat hin und wieder eben doch eine Seele.
Ah ja.
Selbst bei einem Scheißverein.
Muss ich jetzt mal energisch widersprechen. Die haben ja auch Fans seit vielen Jahren.
Ja, aber früher waren es wirklich sehr wenig. Ja. Also wenn der FC da gespielt hat, waren eigentlich fast nur Kölner im Stadion. Inzwischen hat sich das natürlich geändert, weil sie natürlich auch tollen Fußball spielen. Ich hadere ja auch nicht grundsätzlich mit dem Verein, aber wenn ich dann so höre, die Werkself, das ist natürlich ein Euphemismus für einen Verein, wo halt vor allen Dingen vom Werk viel Geld immer kam.
So.
Wir brauchen die Diskussion nicht nochmal anfangen.
Nein, müssen wir nicht, wer sich keinen Sponsor sucht, ist selber schuld.
Ich war der Erste, der hier im letzten Jahr gesagt hat, das ist gut, dass die Meister wurden und das ist, und da stehe ich auch zu. Keine Frage.
Ich möchte ganz kurz noch, weil ich habe in irgendeinem Fachmagazin einen Artikel gelesen über Quantencomputer.
Ja, klar.
Ich lese da gern drüber.
Ich weiß nicht, ob ich denselben gelesen habe, aber vielleicht hast du ja einen anderen gelesen.
Aber Microsoft hat einen Quantencomputer versprochen und zwar in Jahren und nicht erst in Jahrzehnten.
Ja.
Du weißt, wie Quantenrechner funktionieren?
Ja, ja, man hat hinten einen Stecker dran, der kommt in die Wand und dann macht der Tüdelüt und dann funktioniert der.
Es geht um die Bits, die jeweils auf Position 0 oder 1 stehen, ne? Verwenden die Qubits, die sich in einem Überlagerungszustand dazwischen befinden. Also quasi 0 und 1 gleichzeitig und dadurch sind dann ganz neue Algorithmen möglich. Ne,
nee, klar.
Jetzt Microsoft geht den topologischen Weg, der höllisch kompliziert ist und den lese ich dir jetzt vor.
Ja, gerne.
Man muss dafür nämlich zunächst Elektronen so manipulieren, dass sie sich in zwei Quasiteilchen aufteilen, sogenannte Majorana-Teilchen. Jedes davon ist ein eigenes Antiteilchen.
Mhm.
Und wenn die aufeinandertreffen, können sie sich gegenseitig auslöschen, eine toxische Zwillingsbeziehung also. Im Microsoft-Modell sollen sich diese Quasi-Teilchen, der Begriff bezeichnet etwas, was sich benimmt wie ein Teilchen, aber eigentlich keins ist, an den Enden winziger Drähte einfinden.
Gut, das ist jetzt ein bisschen populärwissenschaftlich erklärt. Normalerweise ist es ein bisschen komplizierter, aber so verstehen es jetzt auch die Doofen. Das ist schön. Ja, danke für diese. Ich wusste gar nicht, dass man das so runterbrechen kann, dass es
so
wirklich
einfach,
jeder kapiert.
Dass es jeder kriegt. Ne?
Nee, schön. Danke für diese Erklärung.
Gerne.
Das hat wirklich gut
funktioniert. Also, wenn du Fragen zum Quantencomputer hast.
Nee, klar. Klar, logisch. Ich wollte, noch ist ja nicht der 1. März. Wenn ihr es hört, ist er vielleicht schon durch. Das weiß ich nicht. Das kommt ja je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Aber was darf man nicht mehr ab 1. März?
Ab 1. März?
Ja.
Boah, ich habe keine Ahnung.
Was darf man nicht mehr ab 1. März?
Ich weiß es nicht.
Und zwar jedes Jahr, nicht nur am 1. März 25. Du darfst die Hecke nicht mehr runterschneiden.
Ach so, weil das
Piepmatz hier. Die bauen Nester in den Hecken.
Ah.
Verstehst du? Und dann,
ja, aber wenn ich das nicht will...
Ja, dann musst du die Hecke am 28. Februar niedermähen, weil da darfst du es noch. Aber erstens fände ich das nicht sehr freundlich, dem Piepmatz gegenüber.
Na gut, aber.
Und dann, danach darfst du es nicht mehr.
Ne? Es gibt ja genug Hecken, da kann der Piepmatz dann in eine andere fliegen, wenn ich jetzt keinen Piepmatz wollen würde.
Ja, aber der Piepmatz ist ja ein freundlicher Geselle.
Ja.
Ich meine, was bist du denn für einer, dass du keinen Piepmatz willst?
Ja, weil die laut sind manchmal.
Du hast ja nicht mal eine Hecke, da fängt es schon an. Du müsstest jetzt erst noch bis 1. März eine pflanzen und das wird nichts mehr.
Oder ich gehe in ein Heckengeschäft und kauf mir eine.
Eine Fertighecke.
Fertighecke.
Ja, es gibt ja immer mehr Fertighecken. So wie Rollrasen gibt es ja auch Rollhecken.
Genau. Aus Billigheckenländern.
Ja, aber das Irre ist ja, ich glaube, werden solche Strafen je verhängt? Also da drohen dann bis zu 100.000 Euro Bußgeld, je nach Gemeinde.
Also,
ist das schon mal jemals passiert?
Ja, pass auf, wir haben bei meinen Fußballern, haben wir mussten immer den Hang mähen.
Ja, ja, klar.
Na, und da ist ja auch so Gehölz und Sträucher und was auch immer.
Ja.
Und in einer bestimmten Zeit darfst du das nicht. Und wir hatten da einen Forstbeamten, der gesagt hat, seid vorsichtig, Freunde, weil das wird teuer.
Da kommt jemand. Ja, weil das ist nämlich Bundesnaturschutzgesetz, Paragraph 39 Absatz 5. Deshalb dürfen zwischen dem 1. März und dem 30. September keine Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abgeschnitten werden oder auf den Stock gesetzt werden. Auf den Stock heißt also das bis ganz unten dann irgendwie. Ne?
Jetzt fällt mir ein, wir hatten...
Lebende Zäune finde ich übrigens auch schön als Formulierung.
Wir, hallo, ich bin ein Zaun, Zaun, und hier ist mein Stachel.
Ja, schön.
Wir hatten ein Haus gemietet mit einem sehr großen Grundstück.
Ja.
Und da war eine Hecke rum und die habe ich immer im Sommer geschnitten.
Ja, jetzt kommt's. Möglicherweise war das ja nur ein Form- und Pflegeschnitt. Weil Form
und
Pflegeschnitte, die sind auch im Schutzzeitraum erlaubt. Verstehst du? Also wenn du jetzt, damit ist wahrscheinlich gemeint, sowas wie in den Gärten von Versailles.
Ja.
Also du hast da so einen blöden Buchsbaum und den hast du geschnitten, sodass der aussieht wie Marie Antoinette oder so.
Okay.
Mit deiner Hecke. Ja. Das darfst du, glaube ich, weiterhin, glaube ich, machen.
Irgendwie. Ja, aber du musst ja bei Marie Antoinette immer den Kopf abschneiden.
Ja, und der das ist, glaube ich, kein Schutz- und Pflegeschnitt. Also ich glaube, das ist, das Beispiel war jetzt unglücklich gewählt. Aber,
ich fand das nicht so schlecht, das Beispiel.
Das heißt, der Piepmatz darf erst ab Schulter abwärts sein Nest bauen bei Marie Antoinette. Ja, sehr schön.
Ich habe noch was. Ich war auf dem Friedhof.
Ja.
In dem Ort, in dem Städtchen, in dem ich lebe.
Ja.
Und geht da so rum und dann stehen da an manchen Gräbern Schilder. Bitte melden Sie sich bei der Stadtverwaltung.
Sind da mit den Menschen gemeint, die da liegen?
Also ich weiß schon, was gemeint ist. Wahrscheinlich läuft irgendwas ab, Grabmiete oder ist ungepflegt oder was auch immer.
Ja, oder das ist ja, Gräberfelder werden ja auch geräumt.
Ja, oder geräumt.
Und das, klar.
Aber ich finde es, wenn an einem Grab das Schild, bitte melden Sie sich bei der Stadtverwaltung, steht, finde ich.
Ja, gut, also schwieriger fände ich, wenn da steht, bitte anklopfen. Das wäre noch eindeutiger. Ne?
Vorsicht hier.
Okay. Das ist ja geschmacklos.
Ja, also geschmacklos.
Hier wird es ja wieder geschmacklos.
Nö, aber
das ist unglaublich irgendwie. Ja, ansonsten bin ich fertig mit meinem Karnevalskostüm. Ich gehe ja als 140L-Flasche. Ich habe jetzt diesen Verschluss, den ich auf den Kopf setze, gebastelt und bin froh, dass es in Köln dieses Treiben gibt, denn ich habe jetzt gehört, dass zunehmend Karnevalszüge abgesagt werden, weil die Gemeinden oder auch große Städte wie Marburg zum Beispiel, weil die sagen, und das ist ja wirklich auch ein tragisches Thema, dass sie die Sicherheit nicht garantieren können, beziehungsweise dann die Kosten dafür, um Sicherheit zu gewährleisten.
München hat alle Faschingszüge, Umzüge abgesagt.
Ja, gut, das ist eh kein Fasching, was ihr da habt. Das wird keiner vermissen.
Das war unglaublich.
Das ist, wenn man mal was richtig Trauriges erleben will, dann kann man sich das mal angucken. Aber es ist natürlich, und da muss man nicht drum rumreden und da soll man ja auch nicht Angst machen, aber es ist nicht möglich, jetzt zum Beispiel so einen mehrere Kilometer langen Zugweg wie in Köln zu schützen.
Nee, geht nicht.
Es geht einfach nicht. Ne? Und zwar in keiner Hinsicht. Nicht vor Menschen, die am Straßenrand stehen, die irgendwas Schlimmes vorhaben, noch vor irgendwelche Leute, die durch eine Seitengasse mit dem Auto rasen oder sowas.
Also, man
will
versuchen,
diese Bilder gar nicht im Kopf haben, aber es ist, man muss sich im Klaren darüber sein, das geht eigentlich gar nicht.
Nee.
Es ist fast nicht möglich. Die werden alles versuchen. Es sind natürlich tausende Polizisten
ist die Absage der richtige Weg? Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Nee, das ist auch schwierig. Schon zurückweichen, finde ich auch nicht okay. Muss man auch sagen. Ja. Das ist jetzt schwierig. Aber es ist natürlich so, wenn den Vereinen dann schon im Vorhinein irrsinnige Kosten auch drohen, dann können sie es ja sowieso nicht.
Klar, dann geht's
also
nicht.
Das ist eine ganz blöde Entwicklung und man kann nur hoffen, dass sich irgendwann das gesellschaftlich auch wieder so entwickelt, dass wir von diesem Thema irgendwann mal befreit werden. Das wäre schon schön.
Hast du die letzte Ausgabe der Nature Communications gelesen?
Die letzte glaube ich nicht. Ich habe die letzten vier davor gelesen, aber ausgerechnet die ist mir,
Sind dir diese Wissenschaftler aus Neapel entgangen und ich habe dieses Experiment tatsächlich gemacht, die herausgefunden haben, wie man das perfekte Ei kocht.
Ja? Ich denke, Neapel ist berühmt für die Pizza.
Nein, an der Uni.
Ja, okay.
So. Ja. Und es gibt ja die Leute, die sagen, in kaltes Wasser 3 Minuten, in kochendes Wasser 6 Minuten, 5 Minuten, 4 Minuten, was auch immer. Ja. Das Ergebnis ist immer, geht so.
Also ich bin sehr zufrieden.
Nein.
Ich koche seit Jahren Eier und mein Ei-Ergebnis ist also wirklich im oberen Bereich.
Nein, es ist ja so, dass das Eiweiß und das Eigelb bei unterschiedlichen Temperaturen fest werden.
Ja, das stimmt. Ja.
So, jetzt haben die rausgefunden.
Ja.
2 Töpfe brauchst du. Ja, ist wahr.
Ja, klar.
Einer hat 100 Grad und einer 30 Grad.
Ja.
Das Ei muss vorher Zimmertemperatur haben.
Ja.
Und dann tauchst du das zunächst 2 Minuten in, genau 2 Minuten in 100 Grad heißes. Dann nimmst du es raus, 2 Minuten in 30 Grad Wasser. Dann raus, 2 Minuten und das machst du 8 Mal, also 32 Minuten. Und ich sage, ich habe es gemacht. Das Ei ist eine Sensation.
Aber ein Ei ist ja auch unterschiedlich groß.
Das ist völlig egal.
Und die Zimmertemperatur ist nicht bei jedem Zimmertemperatur. Manche haben nur noch 19 Grad, andere haben 22 Grad.
Das ist völlig egal, weil die 100 Grad und die 30, der Unterschied, das ist das Entscheidende. Du kannst auch mikroskopisch kleine Eier da reinlegen. Ja. Es wird immer perfekt. Aber du musst...
Ich hoffe, dass der italienische Steuerzahler, wobei das war ein Witz, es gibt glaube ich gar keine italienischen Steuerzahler, also dass die nicht in solche Studien aufkommen müssen irgendwie. Weil ich meine, an der Uni näher Apple haben die offensichtlich Zeit, oder?
Du hast dann konstant 67 Grad. Das
Voll.
Ist perfekt.
Ja, sehr gut.
Das ist Wachstum.
Also ich sage dir, ich bin ja ein, es gibt ja hier bei uns eigentlich nur die 2 Schulen. Entweder man legt es noch in kaltes Wasser oder man tut es erst ins kochende Wasser. Ich bin der, ich lasse das Wasser aufkochen dann. Und ich kann, meine Erfahrungswerte mit 5 Minuten und 15 Sekunden sind hervorragend. Allerdings reden wir hier über ein Kühlschrankei und nicht über ein Zimmertemperatur.
Ich habe die kalte Wasser und ich nehme sie bei Zimmertemperatur und je nach Größe 2 Minuten 25 oder 2 Minuten bis 45.
Ja, aber erst ab dem Zeitpunkt, wenn das Wasser kommt.
Natürlich.
Ja, da muss ich ja, das brauche ich ja gar nicht überwachen, verstehst du? Das ist ja schon lästig.
Nein, wenn du ein gutes Ergebnis willst, musst du exakt arbeiten. Und die Frau, die ich liebe, mit der ich auch zusammenlebe, wird am nächsten Sonntag schon mich angucken und sagen, jetzt spinnt er völlig,
weil du ja auch
2 Minuten 30 Grad, 2 Minuten 100 Grad und dann wird es perfekt.
Dann stehst du halt ein halbes Stündchen früher auf, also 32 Minuten früher auf. Du wirst natürlich vorher auch noch 2 separate Thermometer besorgen. Weil
so
du
ist es.
Ja, das lohnt sich doch. Das ist schön. Ich freue mich auf deinen Erfahrungsbericht und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder mit dabei seid, denn einen Tipp haben wir natürlich noch für euch. Einen ganz wichtigen Tipp.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.